Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Hallo und willkommen, liebe Hörerfreunde, zu der heutigen Sendung bei Radio Rumänien International. Ich bin Alex Terescu, danke, dass Sie auch an diesem Mittwoch auf unseren Frequenzen sind. Gleich im Anschluss hören Sie die Nachrichten und die Beiträge zum aktuellen Tagesgeschehen. Außerdem im Programm der Sozialreport und natürlich ist das nicht alles, bleiben Sie dran.
Funkjournal.
Die Nachrichten bei RRI. 3 Wochen nach dem Sturz der rumänischen Regierung gibt es in Bukarest noch immer keine Einigung über eine neue Mehrheit. Präsident Nicoș Ciordan hat bislang keinen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten benannt. Zwar führte das Staatsoberhaupt Gespräche mit allen Parlamentsparteien, doch ohne Ergebnis. Die Liberalen von der PNL lehnen eine neue Koalition mit den Sozialdemokraten ab. Auch die reformorientierte USR will nicht gemeinsam mit der PSD regieren. Die ungarische Minderheitenpartei UDMR spricht sich gegen eine Minderheitsregierung aus. Die nationalistische Oppositionspartei AUR erklärte dagegen, sie sei bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen, falls sie den Premierminister stellen dürfe. Beobachter rechnen in den kommenden Tagen mit einer Entscheidung des Präsidenten. 16 süd- und osteuropäische EU-Staaten fordern höhere Mittel für die gemeinsame Agrarpolitik und die Kohäsionspolitik der Europäischen Union. Bei einem Treffen in Brüssel verlangten die Länder mehr finanzielle Spielräume und weniger strenge Bedingungen für europäische Fördergelder. Die amtierende rumänische Außenministerin Oana Țoiu sprach sich dabei für mehr Flexibilität bei langfristigen Investitionen aus. In der rumänischen Stadt Onești beginnen heute Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der ersten perfekten 10 in der Geschichte des Kunstturnens. Nadia Comăneci hatte diese historische Wertung 1976 bei den Olympischen Spielen von Montreal erhalten. Aus Anlass des Jubiläums sind in ihrer Heimatstadt mehrere Veranstaltungen mit rumänischen und internationalen Sportpersönlichkeiten geplant, darunter Wettkämpfe, Pressekonferenzen und Festveranstaltungen. In Bukarest werden heute die Gespräche über die geplante Reform der Gehälter im öffentlichen Dienst fortgesetzt. Vertreter der Gewerkschaften aus den Bereichen Gesundheit, Sozialwesen und Kultur treffen mit dem Arbeitsministerium zusammen. Die Regierung will nach eigenen Angaben Ungleichheiten im Lohnsystem beseitigen. Lehrer, Ärzte und Richter kritisieren jedoch den aktuellen Gesetzentwurf und warnen vor möglichen Einkommensverlusten. Die Reform gilt als wichtiger Bestandteil des nationalen Aufbauplans und soll bis Anfang Juli vom Parlament verabschiedet werden. Gewerkschaften aus dem Gesundheitswesen haben bereits Proteste angekündigt. Eine ungewöhnlich starke Hitzewelle sorgt in mehreren europäischen Ländern für Probleme. In Italien werden heute Temperaturen von bis zu 39 Grad erwartet. Auch in Frankreich und Großbritannien wurden bereits Todesfälle infolge der Hitze gemeldet. Sehr hohe Temperaturen gibt es außerdem in Spanien, Deutschland, Österreich, Tschechien und in weiten Teilen des Balkans. Und nun zum Sport. Die rumänische Tennisspielerin Zorana Kirster trifft heute in der 2. Runde der French Open auf die deutsche Eva Lys. Beide Spielerinnen haben bislang jeweils ein Match gegeneinander gewonnen. Im Doppelwettbewerb schied die Rumänin Jacqueline Christian gemeinsam mit ihrer österreichischen Partnerin Anastasia Potapova bereits in der 1. Runde aus. Sie verloren in 2 Sätzen gegen das japanisch-taiwanische Duo Eri Hotsumi und Fang Xiengwu. Weiter im Wettbewerb vertreten sind dagegen Sorana Kirster und Gabriela Russe. Kirster spielt gemeinsam mit der Russin Anna Kalinskaya gegen die Französinnen Fiona Ferro und Diane Pari. Gabriela Russe trifft zusammen mit der Ukrainerin Marta Kostyuk auf die an Nummer 3 gesetzte Paarung Elise Mertens aus Belgien und Shuai Zhang aus China an. Und zum Schluss das Wetter in Rumänien. Heute bleibt es überwiegend freundlich und sommerlich warm. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 33 Grad. Im Norden, Osten und in den Bergregionen werden jedoch kräftige Schauer und Gewitter erwartet. Am Abend könnten sich die Unwetter auch auf andere Landesteile ausbreiten. Soweit, meine Damen und Herren, unsere Meldungen.
Sie hören das Funkjournal von Radio Rumänien International. Rumänien und 15 weitere EU-Länder haben im nächsten langfristigen EU-Haushalt mehr Mittel für die gemeinsame Agrarpolitik und die Kohäsionspolitik gefordert. Dazu hören Sie einen Beitrag von Daniela Budu. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung Ihres Beitrags. Die 27 EU-Mitgliedstaaten führten am Dienstag im Vorfeld des EU-Gipfels im Juni eine neue Gesprächsrunde über den künftigen mehrjährigen Finanzrahmen für den Zeitraum 2028-2034. In Brüssel plädierten 16 Länder aus Süd- und Osteuropa für eine Erhöhung der Mittel für die gemeinsame Agrarpolitik und die Kohäsionspolitik gegenüber dem Vorschlag der Europäischen Kommission. In einem Schreiben forderten diese Staaten die Wahrung der nationalen Kontrolle über die Haushaltsplanung, weniger strenge Auflagen, den Erhalt des Finanzierungsmechanismus zur Mittelgewinnung und einen ausgewogenen Zugang der Staaten zu den Wettbewerbsfähigkeitsfonds. Die Unterzeichnerstaaten betonten, dass die Union an ihrer traditionellen Politik festhalten sollte, die den Schwerpunkt auf Kohäsions- und Agrarfonds legt. Diese Fonds tragen dazu bei, Entwicklungsunterschiede zwischen den Unionsstaaten zu verringern und gleichzeitig die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Der Vorschlag der 16 Staaten, die sich selbst als Freunde der Kohäsion bezeichnen, sei keine Rückkehr zur Vergangenheit, zum alten mehrjährigen Finanzrahmen, sondern stärke die Verhandlungsposition Rumäniens hinsichtlich der Mittelzuweisungen aus dem langfristigen Haushalt der Europäischen Union, erklärte die rumänische Interimsaußenministerin Oana Țoiu in Brüssel. Diese Verhandlungen seien notwendig für die Interessen Rumäniens, die Interessen der 16 Staaten als Freunde der Kohäsion, aber auch für die Zukunft der Europäischen Union insgesamt. Oana Țoiu argumentierte, dass eine ausreichende Finanzierung der Agrar- und Kohäsionspolitik unerlässlich sei, um neue Ziele zu erreichen. Beispielsweise die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch Bürokratieabbau und die Stärkung der Kapazitäten zur Unterstützung von Wirtschaftsakteuren, damit diese sich zu globalen Akteuren entwickeln können. Sie fügte hinzu, dass die Bürger auch aus sicherheitspolitischer Sicht eine direkte Investition in ihre Zukunft sehen müssten, um das europäische Projekt zu unterstützen. Gleichzeitig forderte Oana Țoiu Flexibilität bei langfristigen Investitionen. Oana Țoiu:
Credem că este foarte important să existe flexibilitate pentru investițiile pe termen lung, de aceea propunerea noastră.
Wir halten Flexibilität bei langfristigen Investitionen für sehr wichtig. Daher schlagen wir gemeinsam vor, die derzeitige N+3-Regel beizubehalten. Das bedeutet, dass die Mittel auch 3 Jahre nach Ende des Programmplanungszeitraums noch genutzt werden können und es nicht zu einem Mittelverlust kommt. Auch die Kofinanzierung ist äußerst wichtig.
insbesondere für Kommunen und Unternehmen oder Einrichtungen mit kleineren Budgets, da eine substanzielle Kofinanzierung die Wirkung der Eigenmittel in der Praxis vervielfacht. Rumänien und die anderen Unterzeichnerstaaten bestehen darauf, dass die EU-Mitgliedstaaten die Kontrolle über die Programmplanung der Mittel behalten, ohne neue Mechanismen, die die nationale Autonomie einschränken würden. Auf der Einnahmenseite erklärt sich die Gruppe offen für Diskussionen über neue Eigenmittel der Union, jedoch unter der Bedingung, dass diese einfach und fair sind und die nationalen Haushalte entlasten. Die Verhandlungen im Rat werden in den kommenden Monaten in Brüssel fortgesetzt. Anschließend finden die abschließenden Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament statt.
Zum zweiten Hintergrundbericht im Funkjournal von Radio Rumänien International. 2026 wurde zum Nadia Comăneci-Jahr ausgerufen, um 5 Jahrzehnte seit dem historischen Moment von Montreal zu würdigen, als die rumänische Turnerin bei den Olympiaspielen 1976 ihre erste perfekte 10-Punkte-Wertung errang. In Onești, der Heimatstadt der großen Turnerin, werden vom 29. bis 31. Mai mehrere Veranstaltungen stattfinden, bei denen zahlreiche Größen des rumänischen und internationalen Sports erwartet werden. Stefan Stoica hat die Einzelheiten zusammengefasst, im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu. Der Moment, der die Geschichte des Turnens und des Sports insgesamt veränderte, ereignete sich 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal. Dort wurde Nadia Comăneci zur ersten Turnerin der Geschichte, die die perfekte Wertung von 10 Punkten erhielt. Diese Leistung galt damals als unmöglich. Die elektronische Tafel, die für ein solches Ergebnis nicht eingerichtet war, zeigte eine 1 an, ein legendärer Augenblick, der endgültig in die Geschichte des Weltsports einging. Mit nur 14 Jahren wurde Nadia zudem die jüngste Olympiasiegerin im Mehrkampf, ein Rekord, der nach den Änderungen der internationalen Altersregeln heute nicht mehr erreicht werden kann. Doch Montreal 1976 bedeutete weit mehr als eine einzelne Höchstleistung. Nadia Comăneci erhielt insgesamt 7-mal die perfekte 10 und bewies damit, dass vermeintliche Grenzen neu definiert werden können. Unter dem Beinamen die Göttin von Montreal gilt sie bis heute für viele Fachleute als die größte Turnerin aller Zeiten. Die Sportlerin führte in ihre Darbietungen Elemente mit extrem hohem Schwierigkeitsgrad ein, die heute noch ihren Namen tragen. Darunter den berühmten Comăneci-Salto am Stufenbarren und prägte damit die Entwicklung des modernen Turnens entscheidend. In Onești, der Heimatstadt der großen Turnerin, werden vom 29. bis 31. Mai zahlreiche Persönlichkeiten des rumänischen und internationalen Sports erwartet. Während der 3 Veranstaltungstage können Besucher Wettbewerbe, offizielle Zeremonien, Pressekonferenzen, Festveranstaltungen und Shows rund um sportliche Spitzenleistungen erleben. Auf dem Programm stehen unter anderem der nationale und internationale Turnwettbewerb Nadia Comăneci, The Perfect 10, Gerätefinals, die offizielle Siegerehrung, die Präsentation der Nadia Comăneci Kostümkollektion sowie der symbolische Parcours Weg zur Perfektion. Höhepunkt der Feierlichkeiten wird die Gala der Champions im örtlichen Stadion sein. Dort treffen Legenden des Turnens und olympische Spitzenathleten aus verschiedenen Sportarten zusammen. Darüber hinaus kündigte das rumänische Olympiakomitee an, dass Nadia Comăneci am 6. Juni beim diesjährigen nationalen olympischen Lauf in Bukarest anwesend sein wird, um offiziell den Startschuss für alle Rennen zu geben.
Sie hören Radio Rumänien International.
Sozialreport. Der rumänische Alltag.
Mit Das Programm von Radio Rumänien International geht weiter mit unserem Sozialreport von Roxana Vasile. Mehr als ein Viertel der Rumänen ist armuts- und ausgrenzungsgefährdet. Sie gehören damit zusammen mit Bulgaren und Griechen zu den am stärksten exponierten Bevölkerungsgruppen in der EU. Kürzlich veröffentlichte die Regierung in Bukarest über das Ministerium für Entwicklung, öffentliche Arbeiten und Verwaltung eine detaillierte Analyse jeder einzelnen Verwaltungseinheit, eine der bisher umfassendsten Bestandsaufnahmen auf lokaler Ebene. Dem Dokument zufolge sind die höchsten Armutswerte in der Moldau, im Süden und in Zentral-Siebenbürgen zu verzeichnen, wo fehlende Infrastruktur, eingeschränkte Mobilität und ein niedriges Bildungsniveau zur Vertiefung sozialer Verwundbarkeiten beitragen. In diesen Regionen sind die Menschen gleichzeitig mit schlechten Straßen konfrontiert, die sie isolieren, mit schwer erreichbaren Schulen und Krankenhäusern sowie mit wenigen und schlecht bezahlten Arbeitsplätzen. Jeder Faktor verstärkt den anderen und schafft eine Abwärtsspirale, aus der ohne Unterstützung kaum ein Entkommen möglich ist. Hinzu kommt der eklatante Kontrast zwischen ländlichen Gebieten und großen städtischen Zentren. Anders gesagt, wird ein Rumäne in der Nähe einer Großstadt geboren oder lebt er dort, sind seine Chancen auf ein würdiges Leben unvergleichlich größer, als wenn er in einem abgelegenen Dorf, etwa im Nordosten des Landes, wohnt. Der Soziologe Wladimir Ionasch erklärt.
Es gibt Länder wie Rumänien, in denen die Investitionen und alle öffentlichen Politiken der letzten 35 Jahre vorwiegend die Bevölkerung in den großen Städten zum Ziel hatten. Der ländliche Raum und die Kleinstädte wurden vergessen. Mit der Deindustrialisierung nach 1990 rutschten diese kleinstädtischen Zentren immer tiefer in die Armut. Die Abwanderung der Bevölkerung in andere EU-Länder hat dazu geführt, dass in diesen Gebieten überwiegend ältere Menschen und Kinder zurückgeblieben sind. Daher auch die sehr hohen Anteile von Kindern in Rumänien, die in Armutsgefährdung leben, und die öffentlichen Maßnahmen der Regierungen der letzten 30 Jahre zur Verbesserung ihrer Lebenssituation tendierten gegen Null. Leider muss man sagen, ernsthafte Diskussionen in Rumänien darüber, wie der Staat Kindern echte Unterstützung bieten, die Geburtenrate fördern, das demografische Problem lösen und armutsgefährdeten Menschen helfen, kann, diese Diskussionen haben keine Ergebnisse gebracht. Obwohl mehr als ein Viertel der Bevölkerung armuts- oder ausgrenzungsgefährdet ist, weist Rumänien offiziell eine relativ niedrige Arbeitslosigkeit auf. Dieses Paradox erläutert ebenfalls Wladimir Ionasch.
Wenn wir uns die offiziellen Daten ansehen und diese äußerst niedrige Arbeitslosenquote feststellen, müssen wir berücksichtigen, dass darin nur jene Personen erfasst sind, die tatsächlich als arbeitslos registriert sind oder sich unmittelbar nach dem Bezug von Arbeitslosengeld befinden. Dabei haben wir im ländlichen Raum und in Kleinstädten eine riesige Anzahl von Menschen, die faktisch beschäftigungslos sind, sich aber selbst versorgen. Daher auch die im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern sehr hohe Zahl an Kleinbetrieben und Kleinbauern in Rumänien. Das ist eine kulturelle Gegebenheit aus der Zeit vor 1990, die im rumänischen Landraum noch immer tief verwurzelt ist. Neben der allgemeinen Armut analysiert der Regierungsbericht auch ein in der öffentlichen Debatte weniger beachtetes Phänomen, die Energiearmut, also den Anteil der Bevölkerung, der sich einen Mindestenergieverbrauch vor allem im Winter nicht leisten kann. Die Analyse zeigt einen hohen Grad an Energiearmut, insbesondere in den ländlichen Gebieten entlang des Karpatenbogens. Dort verbringen Zehntausende Rumänen die Winter in schlecht beheizten Wohnungen, geben einen Großteil ihres Einkommens für Holz oder andere Energiequellen aus oder ertragen schlicht die Kälte.
das wichtigste nationale Sozialhilfeprogramm für Personen und Familien in finanzieller Not, ist das Mindesteinkommen zur sozialen Inklusion. Viele rumänische Familien stocken damit ihr monatliches Einkommen auf, ohne dies eine bescheidene Hilfe. Doch dort, wo die Armut besonders groß ist, sind sie ausschließlich auf staatliche Unterstützung angewiesen, um von Monat zu Monat zu überleben. Dass es Ortschaften ohne einen einzigen Bezieher dieses Mindesteinkommens gibt, ist kein Zeichen dafür, dass die Dinge gut laufen. In manchen Fällen bedeutet es vielmehr, dass Menschen, die Anspruch auf Hilfe hätten, diese nicht erhalten, weil sie nicht wissen, dass es sie gibt, weil sie keinen Zugang zu den zuständigen Behörden haben oder weil lokale Behörden sie nicht darauf hinweisen. Überhaupt wurden öffentliche Maßnahmen in Rumänien zugunsten von durch Armut benachteiligten Menschen, unabhängig von ihrem Alter, gerade in schwierigen Zeiten, in Phasen der Austerität, oft bis hin zur vollständigen Abschaffung im Namen von Haushaltseinsparungen zurückgefahren. Der Soziologe Wladimir Ionasch nennt Beispiele. Rumänien hat es nie gewusst oder nie gewollt, die politische Klasse, die Entscheidungsträger, den Schulbesuch mit der Auszahlung des Kindergeldes oder jeglicher staatlicher Hilfe zu verknüpfen, eben um Kinder zu ermutigen, täglich zur Schule zu gehen. Die Unterstützung, die durch eine warme Mahlzeit gewährt wurde, hatte für viele Bewohner im ländlichen Raum und in Kleinstädten eine sehr große Wirkung. Aber auch hier hat der Staat sehr oft gemeint, das sei ein Bereich, in den er eingreifen kann, wenn er ein wirtschaftliches oder finanzielles Problem hat. Ich glaube, die Diskussionen, und ich habe gesehen, dass auch die Europäische Kommission diese beiden Kapitel stark betont, sollten in der nächsten Zeit genau auf alles ausgerichtet sein, was die Unterstützung betrifft, die Staaten Kindern bieten können. Einerseits sind wir uns bewusst, dass eines der größten Probleme auf europäischer Ebene das demografische Problem ist, insbesondere die Geburtenrate. Es müssen also öffentliche Maßnahmen kommen, die dieses Kapitel fördern und Kindern helfen. Und zweitens Menschen mit Behinderungen. Denn auch hier gibt es ein großes Problem. Kurz gesagt ist das Bild in Rumänien recht düster. Entvölkerung und rasche Überalterung, hohe geografische Mobilität und Konzentration rund um die großen städtischen Zentren oder Anschwellen der Diaspora, große Ungleichheiten bei der Beschäftigung und soziale Verwundbarkeit. Zurückgelassen werden Kinder, ältere Menschen, arbeitsfähige Personen mit geringer Schulbildung sowie Menschen mit Behinderungen. Sie alle geraten in einen Teufelskreis der Armut, aus dem ohne gut durchdachte Sozialpolitiken ein Entrinnen immer schwieriger wird.
Die NATO-Ostflanke. Eine Sendung der Pressestelle der rumänischen Streitkräfte.
Die Marineakademie Mircea cel Bătrân in Constanța veranstaltete im Rahmen von Erasmus Plus Emilio ein Intensivprogramm zur gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Dazu hören Sie einen Beitrag von Olivia Bucioacă von der Medienagentur der Armee in unserer Reihe Rumänien Ostflanke der NATO. Heute Sicherheit und Verteidigung in den europäischen militärischen Ausbildungslehrplänen. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung des Beitrags. Die Marineakademie Mircea cel Bătrân in Constanța veranstaltete im Rahmen von Erasmus Plus, Emilio, ein Intensivprogramm zur gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die Teilnehmenden erhielten ein interaktives Umfeld, das ein besseres Verständnis der Dynamik der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik förderte. Die Sitzungen befassten sich mit den aktuellen Herausforderungen der europäischen Sicherheitslandschaft und beleuchteten, wie die Europäische Union mit ihren spezifischen Instrumenten und Missionen auf Krisen reagiert. Die Studierenden nahmen an praktischen Übungen teil, bearbeiteten konkrete Szenarien und diskutierten strategische Optionen. Dabei gewannen sie Einblicke in Entscheidungsprozesse auf europäischer Ebene. Das Modul brachte Vertreter aus Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Italien, Polen, der Republik Moldau und den Vereinigten Staaten von Amerika in einem vielfältigen und dynamischen Lernumfeld zusammen. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Zusammenarbeit. Internationale Teams tauschten Perspektiven aus und entwickelten gemeinsame Lösungsansätze für komplexe Sicherheitslagen. Dieses Rahmenkonzept förderte kritisches Denken und ein tieferes Verständnis multinationaler Koordination. Die Teilnehmenden nahmen außerdem an der 48. Ausgabe der CADETNAV Student Scientific Communications Session teil, die über 600 Militär- und Zivilstudierende von 16 Universitäten im In- und Ausland zusammenbrachte und so ihre akademische und berufliche Erfahrung weiter bereicherte. Die Diskussionen verliehen dem Modul einen praktischen Mehrwert, indem sie theoretische Konzepte mit realen Einsatzerfahrungen verbanden. Für jeden Teilnehmenden bot die wissenschaftliche Veranstaltung eine neue Gelegenheit zur Selbstreflexion und zur Festlegung neuer Standards. Es handelte sich um einen Erfahrungsaustausch, in dem reale Probleme und Lösungen diskutiert wurden. Matteo Bergagnini, Student an der Offizierschule der italienischen Landstreitkräfte, erklärte:
My name is Matteo Bergagnini and I'm a second lieutenant from Land Forces Academy in Italy. We followed an international...
Wir absolvieren eine Art internationales militärisches Erasmus-Programm im Bereich Sicherheit und gemeinsame Verteidigung, insbesondere im Mittelmeerraum und in Europa allgemein. Wir hatten einen intensiven Wissensaustausch mit allen hier vertretenen Nationen und haben reale Probleme und Lösungen erörtert.
And we discussed about real problems and real solutions.
Das Treffen diente dem Austausch von Ideen und Techniken zwischen Kadetten verschiedener Marine-, Militär- und ziviler Akademien. Ausgangspunkt waren die maritimen Bedrohungen in den jeweiligen Interessengebieten und die Lösungsansätze der Europäischen Union und der NATO.
I am Cadet Corporal Soris Fotios from the Hellenic Army Academy. We primarily focused on...
Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die Bedrohungen und die Lösungsansätze, die die Europäische Union und die NATO insgesamt für die verschiedenen maritimen Bedrohungen in ihren Interessengebieten entwickelt haben. Wie bereits erwähnt, stand in unserem Kurs auch der Austausch von Ideen und Techniken zwischen Kadetten verschiedener Marine-, Militär- und ziviler Akademien im Vordergrund.
That's from different naval, army and civilian academies,
erklärte uns Student Fotios Saris von der griechischen Landwehrakademie. Für einige der Studenten war es der erste Besuch in Rumänien, das sie als ein wunderbares Land beschrieben. Dort konnten sie ihren Horizont durch die Begegnung mit anderen Kulturen und Denkweisen erweitern. Jede Kultur ist einzigartig, sagt John O'Quinn, Student an der University of North Georgia in den USA.
My name is John O'Quinn. First time. Yes,
this is mein erster Besuch in der antiken römischen Provinz Dakien, aber es ist ein wunderschöner Ort und ich fühle mich hier sehr wohl. Diese Woche konnten wir uns wirklich verschiedenen Kulturen und Denkweisen öffnen. Jede Kultur ist anders und einzigartig, sei sie italienisch, rumänisch oder polnisch. Wir konnten unterschiedliche Denkweisen, Strategien und Führungsstile diskutieren, was meinen Horizont erweitert hat.
Which has really opened up my way of thinking as well.
Das Modul stellte einen wichtigen Schritt in der Vorbereitung derjenigen dar, die im Bereich der europäischen und internationalen Sicherheit tätig sein werden.
Sie hören Radio Rumänien International.
Willkommen, meine lieben Freunde der rumänischen Volksmusik. In der heutigen Ausgabe machen wir Halt im südwestlichen Teil des Landes im Banat, gemeinsam mit einer der repräsentativsten Stimmen dieser Region, Anna Munteanu. Sie wurde im Mai 1951 in der Ortschaft Bukin bei Karansebeș geboren. Schon im Alter von 5 Jahren zeigte sich ihr Talent. Ihr Vater erkannte die von Gott gegebene Begabung. Hören wir am Anfang unserer Rubrik das Lied Suie Badea Trece Culmea.
Și culmea, la 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 la, frică mică le vege lumea, la 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 la. Suie pacea, trece culmea, la 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 la, frică mică le vege lumea, la 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 la. Suie și mai odinește, la 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 la, dar mine că mă iubește, la 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 la. Vine pace, vine draga, la 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 la, să dau gura mea de fraga, la 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 la. Vine pace, vine draga, la 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 la, să dau gura mea de fraga, la 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 la. Că de umbli mult și bine, la 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 la, nu găsești alta ca mine, la 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 la. Cut mai cuța mea, la 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 la, cum îi place lui Bagea, la 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 la. O făcut mai cuța mea, la 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 la, cum îi place lui Bagea, la 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 la. Buze dulci păr castaniu, la 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 la, lui Bagea dragă să-i fiu, la 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 la. Și eu bagez doctorul, la 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 la, că ești frumos ca bujorul, la 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 la. Dar și eu bagez doctorul, la 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 la, că ești frumos ca bujorul, la 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 la. Ochii tăi și reașă coaptă, la 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 la, nu-i alta pe lumea toată, la 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 la. Ochii tăi și reașă coaptă, la 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 la, nu-i alta pe lumea toată, la.
Ihr Debüt als Amateur-Solosängerin gab sie im Jahr 1964 mit dem Volksmusikorchester des Kulturhauses von Karansebeș unter der Leitung von Nicolae Purdelea. 1966 wurde sie nach einem Wettbewerb als Profi-Solosängerin beim Staatsorchester Doina Banatului aus Karansebeș engagiert, das vom renommierten Nicolae Petrescu dirigiert wurde. Es folgte eines der schönsten Jahre in Annas Leben, 1969, als sie am Nationalfestival Maria Tănase in Craiova teilnahm, wo sie als Vertreterin der Banater Folklore den großen Preis des Festivals gewann. Hören wir weiter das Lied Drag mi-a fost mie să cânt. Für Anna Munteanu folgten Aufnahmen bei Radio Bukarest sowie Auftritte im rumänischen Fernsehen, die sowohl den Wert ihres Repertoires als auch ihre stimmlichen Qualitäten sehr schätzten. Es schlossen sich Tourneen nach Deutschland, Niederlande, Türkei, Österreich, Norwegen, Ungarn und Jugoslawien an. 1991 wurde sie zu einer Tournee auf den amerikanischen Kontinent eingeladen, wo sie bis zum Jahr 2000 blieb. Sie erklärte sich bereit, in Amerika aufzutreten, unter der Bedingung, ausschließlich traditionelle Lieder aus der rumänischen und serbischen Folklore zu singen. Wir laden Sie nun ein, Anna Munteanu mit einem weiteren Lied aus ihrem Repertoire zu hören. Auzita meu aseară.
Și cum Lasă-mă, măicuță, în pașe, tra-la-la-la-la-la-la, să iubesc pașinii în pașe, tra-la-la-la-la-la. Lasă-mă, măicuță, în pașe, tra-la-la-la-la-la-la, să iubesc pașinii în pașe, tra-la-la-la-la-la. Lasă-mă, măicuța mea, tra-la-la-la-la-la-la-la, nu știi ce-i dragostea, tra-la-la-la-la-la-la. Lasă-mă, măicuța mea, tra-la-la-la-la-la-la-la, nu știi ce-i dragostea, tra-la-la-la-la-la-la.
Anna Montano kehrte in die Heimat zurück und setzte ihre Auftritte auf den großen Bühnen fort. Sie war erneut beim rumänischen Rundfunk sowie beim rumänischen Fernsehen präsent und begeisterte ihre Bewunderer mit ihrer wunderschönen Stimme. In den Liedern von Anna Montano spiegeln sich Texte wieder, die ihre Liebe zu ihrem Sohn Nikușor, zu ihrer geliebten Mutter, die sie nach ihrer Rückkehr aus den USA nicht mehr lebend antreffen konnte, zu ihrer innig geliebten Enkelin sowie zu all ihren nahestehenden Menschen ausdrücken. Ein weiteres Lied aus dem Repertoire von Anna Montano ist das Stück Bade de Dragostea Noastră. Nach ihrer Rückkehr aus den USA lebte Anna Montano noch etwa 10 Jahre in Spanien. Gegenwärtig wohnt sie im Kreis Cluj zusammen mit ihrem Ehemann, der zugleich ein bedeutender Tänzer und Choreograf ist. Wann immer sie aus Spanien nach Rumänien zurückkehrte, fehlte sie weder beim staatlichen Fernsehen noch bei Radio Rumänien oder privaten Sendern, um ihrem geliebten Publikum zu begegnen. In naher Zukunft wird ein neues Musikalbum von Anna Montano erscheinen, mit Liedern, die direkt aus ihrer Seele entspringen. Zum Abschluss unserer Rubrik hören wir ihr banater Lied Peste Deal, Peste Colnic.
Peste Deal, Peste Colnic, mai treci-un mâine drum de voinic.
hören Radio Rumänien International.
Freizeit und Kultur.
Am 12. Mai 2026 hat das Demokratische Forum der Deutschen in Kronstadt zu einem literarischen Abend eingeladen. Dr. Delia Kotyrler, Dozentin für deutsche Literatur an der Transsilvania-Universität Kronstadt, sprach im Festsaal in der Baiulescu-Straße über Joachim Wittstocks Roman »Das erfuhr ich unter Menschen«. Im Fokus des Vortrags stand das Zusammenspiel von Wahrheit und Fiktion sowie die Erzähltechnik des Werks. Gabriela Mesey führte ein Gespräch mit Dr. Delia Kotyrler. Sie hören dieses Interview in der heutigen Rubrik Freizeit und Kultur.
Warum haben Sie genau diesen Roman von Joachim Wittstock für die Vortragsreihe ausgewählt?
Ich habe mich in den vergangenen Jahren selektiv, also sporadisch mit einigen Werken von Joachim Wittstocks beschäftigt. Ich lese Joachim Wittstock sehr gerne. Und als ich den letzten Roman gelesen habe, gleich nachdem er erschienen ist, war ich von seiner Komplexität, vom Umfang überrascht. Also der Roman hat mich überrascht und ich finde, es ist ein Spätwerk, es ist ein Meisterwerk. Man hat es erfahren, dass er länger daran gearbeitet hat und man sollte sich mit diesem Text auseinandersetzen, weil er nicht nur eine Familiengeschichte beinhaltet und darstellt, sondern es ist die Geschichte der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft. Also auch Persönliches, aber Kollektives verflechtet sich. Und es gab außer der Lesung, also der Buchvorstellung in Hermannstadt und 2024 hat diese stattgefunden, im Oktober gab es keine weiteren öffentlichen Vorstellungen und zumal ein Großteil der Handlung in Kronstadt spielt. Als Germanistik habe ich es als meine Aufgabe empfunden, diesen Roman in Kronstadt vorzustellen.
Welchen prägenden Impuls aus dem Buch haben Sie dem Publikum, den Interessenten mitgegeben?
Ja, ich habe Faktualität und Fiktionalität im Vorfeld besprochen und ich habe diesen Impuls der Unterscheidung zwischen Fakt und Fiktion mitgeben wollen, dass es trotz des chronikalischen Stils, den Wittstock beabsichtigt hervorhebt und das auch im Vorwort deutlich betont, dass es doch ein fiktionales Werk bleibt. Es gibt keine 1:1 Entsprechung mit der Wirklichkeit. Also es gibt tatsächlich viele Realitätsbezüge, viele tatsächliche Begebenheiten, also reale Begebenheiten, aber insofern Fakten in die Fiktion aufgenommen werden, werden sie auch fiktionalisiert und dass das Spiel Wer ist wer in dem Roman vielleicht Sinn macht für manchen Leser, aber das Werk ist so komplex strukturiert, dass aus literaturwissenschaftlicher Perspektive die Struktur und der Handlungsaufbau und die Figuren eher, sagen wir so, relevant sind, als wer sich dahinter versteckt, hinter diesen Figuren verbirgt.
Wie aktuell ist Joachim Wittstocks Werk für die heutige Germanistik in Rumänien?
Ja, ich glaube, es ist aktuell nicht nur für die Germanistik, sondern aktuell auch für das Publikum, also für die deutsche Minderheit in Rumänien. Ich finde diesen Roman durch seine Struktur, und seinen Umfang und seine Komplexität postmodern. Und wir haben viele relevante Aktualitätsbezüge, zum Beispiel Vergangenheitsbewältigung, Vergangenheitsaufarbeitung, ethische Aspekte, auch diese dissonante Vielstimmigkeit in unserer Gesellschaft, also die komplexe Gesellschaft. Und die Aktualität ist die Beschäftigung mit der Vergangenheit und Vergangenheitsaufarbeitung. und dass man sich das auf eine besondere und diskrete Weise vergegenwärtigt, wie das Wittstock macht. Also das ist besonders gekonnt.
Welche Rolle spielen die historischen Fakten für die Struktur des Romans?
Sie spielen eine wesentliche Rolle, dadurch, dass die historischen Fakten fünf große Erzählstränge geben. Also und die Handlung ist ja um diese historischen Fakten aufgebaut und Wittstock wählt diese pluri- oder multifokale Struktur. Also fünf Erzählstränge, die sich abwechseln und miteinander verweben, eben um eine umfassende Perspektive liefern zu können und ein Jahrhundert Geschichte abdecken zu können in einer einfachen, linearen, chronologischen Erzählweise, also in einem chronologischen Handlungsablauf, hätte so viel Stoff nicht gepackt werden können. Und ja, die historischen Fakten tatsächlich, also sie sind zentral, aber sie werden, wie vorher behauptet, fiktionalisiert. Also es ist eine individuelle Geschichte oder es sind individuellen Geschichten, die aber auch Universalität anstreben.
Mit welcher Erzähltechnik schafft es der Autor, die Geschichte spannend zu machen?
Na, ich genau dadurch, dass diese Erzählstränge verwoben werden. Die eine Technik in der Narratologie oder in der Erzählung ist ja, Spannung aus dem Inhalt, also aus dem Stoff, aus dem Thema zu gewinnen. Aber ein Meistererzähler gewinnt Spannung auch aus der Struktur. Das heißt, also wie die Elemente, wie die Handlungselemente miteinander verbunden werden, viele Rückblicke, also Sprünge in die Vergangenheit, und da wechselt auch die Erzählperspektive, also von einem etwas, von einem subjektiven Erzähler der Gegenwart, wird man als Leser mit einem allwissenden Erzähler in der Vergangenheit konfrontiert, also der Erzähler wirkt allwissend, objektiv, also man wird sicher in die Vergangenheit geführt. Genau, also um diese, den chronikalischen Stil zu vermitteln, also es ist, als ob der Erzähler vor Ort gewesen wäre, dann hat man den Eindruck, ja, das ist tatsächlich so passiert. Wittstock spielt, wie gesagt, gekonnt damit, also ist ein Meister in dieser Täuschung von Objektivität. Und die Fakten geben auch oder liefern auch nicht hohe Glaubwürdigkeit. Und das sind die Techniken, in dem zwischen einer internen Fokalisierung, also einer hohen Subjektivität und einer hohen Objektivität changiert wird. Und das geschieht auch sehr diskret. Als Leser nimmt man das kaum wahr.
An wen richtete sich diese deutsche Vortragsreihe? Wer war im Publikum? Wer waren die Interessenten?
Es war schon Publikum vertreten. Es waren Vertreter der deutschen Gemeinschaft in Kronstadt und Leute, die das Buch gelesen haben. Also ich kann Ihnen jetzt nicht so genau sagen, off the record, ja, es waren ungefähr, glaube ich, so an die 20 Leute und die meisten davon hatten das Buch gelesen. Leider waren keine Studierende dabei, weil gleichzeitig eine parallele Veranstaltung in der Stadt lief, die auch einen Schwerpunkt, also Zellan-Bachmann hatte einen Schwerpunkt auf deutscher Literatur, aber prinzipiell so eher ältere Leute, würde ich sagen. Also ja, und Leute, die Interesse an der siebenbürgischen, ja, an der deutschen Minderheit in Kronstadt.
Und damit geht die deutsche Sendung von Radio Rumänien International zu Ende. Die wichtigsten Neuigkeiten aus Rumäniens Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft finden Sie auf unserer Internetseite. www.rri.ro lautet die Adresse. Wir freuen uns auch jedes Mal über Ihre Empfangsberichte, Fragen und Anregungen. Sie erreichen uns am schnellsten per E-Mail an die Adresse germ@rri.ro. Mein Name ist Alex Terescu, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und sage auf Wiederhören aus Bukarest. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.